Guten Morgen. Ich will gerne am Anfang die Bibelstelle vorlesen, um die es heute in der Predigt geht. Das ist Lukas 9. Lukas 9 ab Vers 37 bis zum Ende von dem Kapitel. Es geschah aber am nächsten Tag, als sie vom Berg hinabstiegen, da kam ihm eine große Menschenmenge entgegen. Und sie, ein Mann aus der Menge, rief: Meister, ich bitte dich, sieh doch meinen Sohn an, denn er ist mein einziger. Und siehe, ein Geist ergreift ihn, und plötzlich schreit er und er reißt ihn, dass er schäumt. Und mit Mühe weicht er von ihm und bringt ihn fast um. Ich habe deine Jünger gebeten, ihn auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Da antwortete Jesus: O du ungläubige und verkehrte Generation, wie lang soll ich bei euch sein und euch ertragen? Bring deinen Sohn her. Und als er zu ihm kam, riss ihn der Dämon und zerrte ihn heftig. Jesus aber bedrohte den unreinen Geist und machte den Jungen gesund und gab ihn seinem Vater zurück. Und sie waren alle sehr erstaunt über die Herrlichkeit Gottes. Als sie sich aber alle wunderten über alles, was Jesus tat, sagte er zu seinen Jüngern: Behaltet diese Worte in euren Ohren. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen übergeben werden. Aber dieses Wort verstanden sie nicht, und es blieb ihnen verborgen, sodass sie es nicht begriffen. Und sie scheuten sich, ihn wegen dieser Worte zu fragen. Dann kam unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Weil Jesus die Gedanken ihres Herzens sah, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der wird groß sein. Da antwortete Johannes: Meister, wir sahen einen, der Dämonen austrieb in deinem Namen. Und wir verboten es ihm, denn er folgt dir nicht mit uns zusammen. Und Jesus sagte zu ihm: Verbietet es ihm nicht. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Es geschah aber, als die Zeit gekommen war, dass er weggenommen werden sollte, da richtete er seinen Blick fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um die Unterkunft vorzubereiten. Aber sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Gesicht darauf gerichtet war, nach Jerusalem zu gehen. Als das aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, sahen, sagten sie: Herr, wenn du willst, sagen wir, dass Feuer vom Himmel herabfällt und sie vernichtet, wie es Elia auch tat. Er aber wandte sich um, tadelte sie und sagte: Ihr wisst nicht, welches Geistes Kinder ihr seid. Denn der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Es geschah aber, als sie unterwegs waren, sagte einer zu ihm: Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sagt zu ihm: Die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er seinen Kopf hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir. Der sagte aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sagt zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, geh du aber hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sagte: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied von denen nehme, die in meinem Haus sind. Jesus aber sagt zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Vielleicht nehmen wir kurz uns Zeit, jeder für sich persönlich, dass wir kurz noch mal beten. Könnt ihr still tun, denn ihr wisst am besten, was ihr braucht und wie ihr ja jetzt einfach auch für dieses Wort, was Gott sagen will, offen werdet. Herr Jesus, ich möchte mich diesen Wünschen anschließen. Ich weiß nicht, was die Einzelnen dir jetzt gesagt haben oder gebeten haben, aber du weißt es und ich möchte dich wirklich bitten, dass du jetzt redest zu mir, zu uns, dass du etwas mitgibst und dass wir wirklich zuhören können, dass du den Alltag wegnimmst in den Gedanken, dass wir uns konzentrieren können, unsere Herzen einfach wirklich auf dich gerichtet sind. Amen. Der heutige Text, der Abschnitt, der beginnt eigentlich mit einer Situation, wo die Jünger erstmal so einen Dämpfer bekommen. In dem ganzen Kapitel, so ganz am Anfang, Kapitel 9, da haben die Jünger eigentlich zunächst mal Kraft, Gewalt und Macht bekommen über alle Dämonen und dass sie Krankheiten heilen konnten. Und dann steht in Vers 6, dass sie auch an allen Orten heilten. Und dann berichten sie ganz aufgeregt ihrem Herrn davon und erzählen, was sie erlebt haben. Und dann erleben sie, wie der Herr über das Reich Gottes redet und sehen, wie er die gesund macht, die Heilung brauchen. Und das waren bestimmt nicht wenige. Danach sind sie dabei, wie 5000 Mann satt werden von 5 Broten und 2 Fischen und dann noch richtig viel übrig bleibt. Weiter in dem Kapitel kommt dieses tolle Zeugnis von dem Petrus, wo er sagt, du bist der Christus Gottes. Anschließend kommt dann die Situation auf dem Berg, wo Petrus, Johannes und Jakobus miterleben, wie sie den Herrn sehen, wie er verherrlicht ist. Sie sehen ihn im Gespräch mit Mose und Elia, die auch in Herrlichkeit erscheinen. Und dann kommt dieser Abschnitt, den wir gerade gelesen haben. Soeben kommen sie von diesem Berg zurück, diese Erlebnisse vielleicht noch im Kopf. Und dann gibt es einen von Bug. Es gibt ein Problem. Sie können nicht mehr heilen. An allen Orten hatten sie geheilt, aber hier geht's nicht mehr. Warum? Was ist das Problem? In der Bibel finden wir ja auf solche Warum-Fragen oder wenn so Fragen in dem Text aufkommen, nicht immer eine Antwort gleich. Aber in dem speziellen Fall gibt es eine Antwort, und zwar eine sehr konkrete, nämlich wenn man die Parallelstelle dazu liest, in Matthäus 17. In Matthäus 17, Vers 19 bis 21, da steht, Matthäus 17, Vers 19, da traten seine Jünger zu ihm, das ist die gleiche Situation, da traten seine Jünger zu ihm, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sprach zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens oder Unglaubens. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berg, hebe dich dorthin. So wird er sich heben. Und euch wird nichts unmöglich sein. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. Da steht genau diese Frage nach dem Warum. Und die Jünger haben diese Frage gestellt. Und sie haben eine Antwort bekommen. Eine Antwort, die sehr konkret ist und die unmissverständlich ist. Kein Gleichnis, kein Rätsel, sondern einfach ganz schnörkellos, es ist euer Unglaube. Eine bedenkenswerte Aussage an diese Menschen gerichtet, die gerade mit ihm auf dem Berg waren, die so viel mit ihm erlebt haben, die doch wirklich mit ihm zogen, die glaubten, die ihm nachfolgten, die waren Jünger. Was war da passiert? zwischen dem Vers 1 und dem Vers 40 in dem Kapitel 9. Ich denke, es war eine ganz natürliche und menschlich nachvollziehbare Entwicklung. Wenn es läuft bei mir, wenn das Leben funktioniert und sich der Erfolg einstellt, dann wird der Mensch selbstbewusst. Und selbstbewusster und selbstverliebter, bis er am Schluss meint, ach, so ohne Gott, ohne Gottes tägliche Unterstützung und Hilfe geht es ja eigentlich auch. Manchmal, vielleicht sogar in den meisten Fällen, ist es nicht irgendwie sowas, das wie so ein Schalter umgelegt ist und plötzlich denkt man das, sondern das ist so Salamitaktikmäßig. Das ist so Scheibchen für Scheibchen, ist das ein bisschen immer mehr, dass man sich von Gott entfernt, dass man diese direkte Abhängigkeit nicht mehr so meint zu brauchen, weil es ja auch geht. Und Gott, der ist gnädig. Und wenn ich dann nicht so viel mit ihm Zeit habe und auch mich gar nicht so sehr darum kümmere, was er eigentlich will, dann haut er nicht gleich drauf. Es gibt nicht immer gleich was auf die Finger, wenn ich mich zurückziehe. Und dann denke ich vielleicht nur, siehst du, es geht doch. Also es klappt auch so. Und dann ist das so, dieser Trott. Und irgendwann gibt es dann mal so einen Dämpfer. Nochmal als Erinnerung, das waren jetzt nicht irgendwelche Heiden, das waren nicht gottlose Griechen, das waren die Jünger, die auserwählten 12 Jünger. Die werden bezeichnet als ungläubige, verkehrte Generation, ungläubiges, verkehrtes Geschlecht. Natürlich, jetzt kann man sagen, okay, das steht da nicht drin, ihr Jünger seid. Man könnte auch denken, die Menschenmenge ist gemeint. Oder der Mann, dessen Sohn geheilt wird. Aber wie ich finde, kann man aus dieser Parallelstelle in Matthäus 17 deutlich erkennen, dass wenn nicht alleine nur, dann doch zumindest auch die Jünger damit gemeint sind, mit dieser Aussage. Sie hatten tatsächlich gedacht, das ist ein Selbstläufer, das funktioniert von alleine. Einmal Kraft bekommen, Gewalt bekommen, Gott hat mich ausgestattet mit Energie, ich kann heilen und dann geht es auch in Eigenregie. Dann komme ich schon klar. Das ist aber ein Trugschluss. Und diesen Trugschluss, vielleicht kennst du den auch. Hast du es schon erlebt? Ich habe es schon erlebt. Immer wieder passiert das. Immer wieder merke ich das. Der Herr hatte den Jüngern weder die Gewalt noch die Macht weggenommen. Das war ihnen gegeben, niemand hat es ihnen weggenommen. Die Bedingungen waren eigentlich die gleichen. Der Unterschied lag bei den Jüngern. Sie waren schon so selbstbewusst, so selbstverliebt unterwegs, dass sie mehr an sich selber glaubten und damit beschäftigt waren als an den Herrn. Sie dachten, dass sie dadurch, dass sie diese Gewalt und Kraft und Macht von Gott bekommen haben, da geht es ganz selbstverständlich immer so weiter. Und dass sie das dann auch unabhängig von Gott weiterführen können. In der Parallelstelle in Matthäus 17 steht dieser entscheidende kleine Zusatz am Schluss, Vers 21. Aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Die konsequente Abhängigkeit von Gott, nämlich durch Gebet, durch immer wieder Fragen im Gespräch mit Gott, aber auch der Verzicht, Fasten nicht im Sinne von nichts essen, sondern der Verzicht der Selbstverwirklichung und der Verzicht auf die Selbstsucht. Oder was in Lukas 9, Vers 23 steht, das verleugne dich selbst. Das ist der Schlüssel, um Jesus nachzufolgen. Die Kraft Gottes zu empfangen und auch in dieser Kraft Gottes zu handeln und zu leben. Und dann gilt es tatsächlich, was in Matthäus 17, Vers 20 steht, und nichts wird euch unmöglich sein. Die Jünger hatten jetzt da den Wunsch, vielleicht diese Gewalt und diese Macht, die sie bekommen haben, irgendwie zu konservieren, irgendwie so auf Dauer zu stellen. Und das ist ja ein Phänomen, was ich zumindest auch sehr gut kenne, ihr wahrscheinlich auch. Man möchte diese Momente mit Gott, diese geistlichen Momente, wo man richtig was tankt, und diese positiven Erlebnisse, die möchte man gern festhalten und mitnehmen und irgendwie dann mal wieder so aus der Hosentasche holen und das sich dran freuen. Wir als Menschen, wir sind so gestrickt. Und das war damals ganz genauso. Petrus und Johannes und Jakobus auf dem Berg, die wollten diese Situation auch festhalten. Die wollten eine Hütte bauen. Das ist doch super hier, das müssen wir unbedingt so, das brauchen wir länger. Oder im Alten Testament, das Volk Israel in der Wüste, die haben Manna bekommen. Das wollten sie auch sammeln, raffen, damit man nicht jeden Tag sammeln muss. Das ist doch super, dann kann man das sparen, dann haben wir endlich ein Lager und da muss man nicht ständig da rausrennen. Sie haben sich gescheut, diese tägliche, dieses immer wieder, diese Mühe. Das will der Mensch nicht. Und dann ist es so, dass man als Mensch immer wieder versucht, diese göttlichen Prinzipien so ein bisschen auszuhebeln oder sie vielleicht vermeintlich zu verbessern oder bequemer zu machen für mich, angenehmer gestalten. Aber das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert und es wird auch nie funktionieren, weil das göttliche Prinzip bleibt. Das Manna, was Gott gegeben hat den Israeliten, das war schlecht, wenn man es aufgehoben hat. Das ging nicht für den nächsten Tag. Das ging nur täglich. Es war nichts für die Tiefkühltruhe, die es ja sowieso noch nicht gab, aber das war nichts zum Konservieren, nichts zum Aufheben. Und selbst in so ganz alltäglichen Dingen sehen wir das immer wieder, sei es darum, dass es ums Essen oder ums Schlafen geht. Wenn man sich vorstellt, ja, wenn ich heute nichts esse, dann kann ich ja morgen für 2 Tage essen und dann ist alles gut. Oder eigentlich ist es ja andersrum. Heute habe ich wieder so viel gegessen, naja, wenn ich morgen nichts esse, dann passt's. Oder wenn ich irgendwie wieder mal zu wenig geschlafen habe, naja, das kann ich alles schon wieder aufholen. Oder dann schläft man mal richtig lang und kann dann lange durchmachen oder so. Aber das ist ein Irrtum. Das ist wirklich ein Irrtum. Wir täuschen uns da immer wieder selbst und bilden uns ein, wir können das irgendwie doch so ein bisschen für uns biegen. Aber es geht nicht. Das sind Gottes Prinzipien, die einfach bestehen bleiben und die immer wieder uns einholen. Und mit der Beziehung zu Gott ist es einfach nicht anders. Ich brauche die tägliche Gemeinschaft. Ich brauche täglich das Gebet. Ich brauche täglich ein Gespräch mit dem Ewigen. Ich brauche aber auch täglich Fasten. Täglich dieses Fasten, wie es in Matthäus 17 gemeint ist. Nicht Fasten in dem Sinne, ja, ich will ja jetzt beten, also esse ich nichts. Das ist nicht gemeint. Sondern dieses Wegsehen von immer nur ich. Gott, du musst mir helfen heute, ich habe das, du musst da und hier. Und außerdem, sondern dieses von sich selbst Wegsehen, sich so weit verzicht, dass es mal um Gott geht. Und um Gottes Ideen und dass ich überhaupt erst mal schaue, wer da mir gegenüber sitzt, diese Herrlichkeit und Größe überhaupt wahrnehme und dann durch mich verherrlicht wird, dieser große Gott, und auch dadurch die Kraft überhaupt erst zur Geltung kommen kann. In diesem Sinne ist dieser Satz gemeint, aber diese Art fährt nicht aus, außer durch Beten und Fasten. Und es geht nur live. Das geht nur in Echtzeit und das geht nicht mikrowellenmäßig oder eben Tiefkühlkost, sondern das geht nur jeden Tag neu. Aber dieses Auftauen oder in der Mikrowelle warm machen, das braucht es auch gar nicht, weil eben Gottes Kraft so unerschöpflich ist, diese Kraftquelle, die ist wirklich jeden Tag wieder frisch da. Und daher will ich dich und mich motivieren, das wieder zu versuchen, neu umzusetzen, wieder frisch zu tanken, jeden Tag bei Gott an der Quelle. Jetzt war die Predigt ja auch schon überschrieben mit dem Begriff wahre Größe. Und da will ich jetzt noch ein bisschen drauf eingehen. Erst noch mal Vers 43 und 44 lesen. Vers 43, und sie waren alle sehr erstaunt über die Herrlichkeit Gottes, als sie sich aber alle verwunderten über alles, was Jesus tat, sagte er zu seinen Jüngern, behaltet diese Worte in euren Ohren, der Menschensohn wird in die Hände der Menschen übergeben werden. In diesen beiden Versen, aber auch in dem ganzen Abschnitt da, zeigt der Herr Jesus seinen Jüngern und natürlich damit auch uns eine wirkliche Demonstration von wahrer Größe. Wahre Größe, was ist wahre Größe? Ich habe mir das überlegt zu Hause, habe mir Gedanken dazu gemacht. Spontan eine Definition wahre Größe ist gar nicht so einfach. Und je mehr ich damit so ein bisschen gedankenschwanger war, habe ich überlegt, eigentlich kann man es kurz und knapp zusammenfassen, wahre Größe ist klein. Das heißt aber jetzt nicht, dass wahre Größe eine Kleinigkeit ist. Wahre Größe heißt, klein zu sein, obwohl man vielleicht groß ist oder größer ist. Was steht da in Vers 43? Sie waren alle erstaunt über die Herrlichkeit von Jesus, was er so alles getan hat. Nein, das steht da überhaupt nicht. Sie waren verwundert und erstaunt über die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, ausnahmslos haben die Taten, die Wunder, diese Dinge, die der Herr Jesus getan hat, die haben Gottes Herrlichkeit gezeigt. Da konnte man Gott sehen. Und damit hat der Herr Jesus bestätigt, was er selbst sagt. Johannes 4, Vers 36 steht, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu vollenden. Oder in dem Gespräch mit seinem Vater in Johannes 17 sagt er im Gebet, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir zu tun aufgetragen hast. Das sieht man hier. Das ist Wahrheit. Das ganze Leben von dem Herrn Jesus als Mensch hier auf der Erde war ein einziger Wohlgeruch für seinen Vater. Eine leibhaftige Demonstration von Gottesdienst und Hinweis und Richtungsgebung auf den Ewigen im Himmel. Der Herr hat sich als Mensch total zurückgenommen und einzig und allein die Herrlichkeit Gottes gezeigt und darauf hingewiesen. In einem Moment wie hier, wo man vielleicht denkt, es wäre schon angebracht, was er alles getan hat, ihn zu loben, ihm Anerkennung zu geben, auf die Schultern zu klopfen, ihn in den Mittelpunkt zu rücken, da hat er andere Pläne. Er will nicht nur keine Ehre hier auf der Erde für seine Taten, sondern in dem Moment, in dem sich alle erstaunen über die Taten und wundern, denkt er nicht an seine Ehre, sondern an seinen Auftrag am Kreuz. Und zwar für dich und für mich. Vers 44, behaltet diese Worte in euren Ohren. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen übergeben werden. Das war vielleicht auch eine Aussage, behaltet diese Worte, die ihr da auf dem Berg vielleicht auch gehört habt, wo sie sich unterhalten haben, der Herr Jesus mit Elia und Mose, nämlich über den Ausgang, den es nehmen wird, wie er verherrlicht da auf dem Berg davon redet, wie er gekreuzigt wird. Er macht sich klein, und zwar wie es sonst keiner tun kann. Und zu allem Überfluss, genau in dieser Situation, was passiert? Da sind seine Jünger in einer ganz schön peinlichen Diskussion beschäftigt. Sie haben die Worte nicht verstanden, dass irgendwie was, dieser Menschensohn in die Hände der Menschen her, das ist irgendwie, haben sie es nicht begriffen. Und sie trauen sich aber auch nicht zu fragen. Es ist irgendwie unklar. Und so machen sie sich selbst ihre Gedanken, überlegen, was könnte das sein? Ja, vielleicht, wenn doch unserem Herrn was zustößt, wer ist dann eigentlich der Anführer? Wer ist denn dann hier der Wichtigste in dem Kreis? Wer hat denn dann das Sagen? Der Herr demonstriert wahre Größe, indem er sich klein macht. Und die Jünger begreifen es nicht und überlegen stattdessen nach ihren Möglichkeiten und Vorstellungen, wer unter ihnen der Größte ist. Ja, und weil der Herr Jesus natürlich ihre Gedanken kennt, erklärt er es ihnen nochmal ganz deutlich in Vers 48. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der wird groß sein. Das ist eine Ansage für die Jünger und für uns. Immer wieder eine richtige Herausforderung, weil wir nämlich genauso ticken wie die Jünger damals und weil es einfach so schwer fällt, weil es so gegen dieses Ego ist, gegen das, was mich eigentlich oft so antreibt. In der Praxis so schwierig. Theoretisch wissen wir das alle, aber in der Praxis das umzusetzen, sich selbst mal nicht so wichtig zu nehmen, wenn man gerade vielleicht das Gefühl hat, jetzt wäre es aber dran, dass mal jemand mich wichtig nimmt und dass ich doch mal Anerkennung bekomme und mal ein Schulterklopfen habe und dass mir mal jemand sagt, was ich für ein toller Kerl bin. Nur um das klarzustellen, ich wollte es eigentlich auswendig lernen, kann es doch nicht. Ich will eine Stelle da noch schnell zitieren. Es geht sicherlich nicht darum, nicht zu loben, ja? Und sicherlich nicht darum, jemanden groß zu machen und ihn für irgendetwas Anerkennung zu geben. In Philipper 4, Vers 8 steht, im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, rein, lieblich, wohllautend ist, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Also das nur ganz am Rande. Das ist unheimlich wichtig, dass wir uns gegenseitig loben, dass wir uns Anerkennung geben, dass wir uns auch irgendwo ja wirklich da Danke sagen, uns gegenseitig auch aufmuntern. Darum geht es aber jetzt nicht. Es geht hier um dieses falsche Selbstverliebtsein, um diesen Egoismus, der in jedem von euch steckt, genauso wie in mir. Dieses immer wieder sich um sich selber drehen und sich selbst so wichtig zu nehmen. Damit aber jetzt nicht genug. Denn jetzt kommt in Vers 49 die nächste Stufe. Es geht noch weiter. Die Jünger, die hatten verstanden, dass sie sich jetzt nicht untereinander profilieren sollten. Aber lesen wir Vers 49. Da antwortet Johannes: Meister, wir sahen einen, der Dämonen austrieb in deinem Namen, und wir verboten es ihm, denn er folgt dir nicht mit uns zusammen. Die Jünger wussten jetzt untereinander, na okay, wir sollen uns nicht gegenseitig irgendwie größer, kleiner, du bist größer, du bist wichtiger. Danach sollten sie nicht streben, das war nicht wichtig, sondern sie sollten sich im Hintergrund, sie sollten eher sich selbst zurücknehmen. Und das war untereinander verstanden. Aber das war jetzt in dem Kreis der Jünger. Zumindest zeigt diese Reaktion vom Johannes, dass sie das so auf sich bezogen haben, aber nicht auf die anderen. Sie waren ja wohl auf dem richtigen Weg, oder? Sie sind mit dem Herrn gegangen, sie waren sein Jünger, sie folgten ihm. Also waren sie etwas Besonderes. Und die anderen? Naja, dieser Mensch da, der sogar in deinem Namen Dämonen austrieb, das müssen wir dem verbieten. Der ist doch falsch unterwegs. Der ist was gefühlt, gedacht, Minderwertiges. Oder zumindest irgendwie nicht auf dem richtigen Weg, weil sonst wäre er ja bei uns. Also ist klare Konsequenz, der wird geblockt, der wird gebremst. Das muss man unterbinden. Aber der Herr Jesus sagt, verbietet es ihm nicht. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Das heißt, diese Selbstsucht, so vielleicht im Kreis, so in der Familie oder in der Gemeinde, ja, da sollen wir nicht und so. Aber wenn es nach außen geht, ja, das geht weiter. Wir sollen uns auch als Kollektiv, als Gruppe nicht größer finden oder irgendwie besser stellen als andere. Der Herr hat ein weites Herz und will erretten und nicht vernichten. Und er macht sich nicht nur für die Jünger klein, die um ihn drum herum sind, sondern auch für die, die es nicht mal nötig finden, in seine Nähe zu kommen. Eine weitere Demonstration von wahrer Größe. Und die Jünger haben die nächste Schulklasse in der Schule der Demut erreicht. Nicht nur untereinander, sondern jetzt auch noch weiter gefasst. Sollen sie sich nicht größer machen, sollen sie sich selber klein machen gegenüber anderen Menschen in ihrer Umgebung. Und wie viel Streitereien hat es schon unter Geschwistern gegeben? Welche Gemeinderichtung ist die richtige? Sind die Christen gut oder schlecht einzustufen? Haben die den richtigen Weg oder ist es irgendwo die Gemeindeform oder die Art, wie sie leben? Kann man das tolerieren oder nicht? Ist es gut, ist es schlecht? Wie viel Arroganz und geistlicher Hochmut ist schon, ja, gibt es einfach in unserer Gemeinde? Die Frage, kennt ihr diese Gedanken, die die Jünger hier hatten? Teilweise vielleicht bewusst oder unbewusste Ablehnung anderer, weil es Christen sind, die ja vielleicht irgendwie doch was falsch machen, weil sie einfach nicht so richtig unterwegs sind. Dass man sich ein bisschen schlauer oder ein bisschen geistlicher empfindet, ja, als Christen, die in die katholische Kirche gehen oder in eine andere Gemeinderichtung, andere Freikirche. Eine Warnung auch für uns. Und als wäre das jetzt nicht schon genug, gibt es noch einen weiteren Auftrag für die Zurückhaltung und noch mehr Aufgabe, noch schwieriger, demütig zu sein, Hochmut abzulegen. Ab Vers 51 die Begebenheit. Da waren Samariter, die haben den Herrn Jesus bewusst abgelehnt, offensichtlich. Sie wollten nicht einmal, dass er bei ihnen im Dorf übernachtet, weil er nämlich nach Jerusalem wollte. Und da war bei den Jüngern Alarmstufe rot. Das ging einfach zu weit. Feinde, die richtig Ablehnung zeigen, die den Herrn irgendwie ja bekämpfen oder ihn zumindest irgendwie feindlich gegenübertreten, die müssen auch bekämpft werden. Die muss man bestrafen, das muss sofort und direkt was passieren. Jakobus und Johannes, die mit auf dem Berg waren, die wollen jetzt da mal so richtig reinhauen. Aber auch hier gibt der Herr den Jüngern eine Demonstration von wahrer Größe. Er gibt klein bei. Er macht sich klein. Er geht einfach in ein anderes Dorf zum Übernachten. Er, der alles hat, der alles geschaffen hat, der in der Ewigkeit war, der immer schon in der Herrlichkeit bei Gott war, der alles in seiner Hand hält, der lässt sich von ein paar Samaritern verjagen. Er geht als vermeintlicher Verlierer da aus diesem Konflikt und geht weiter seinen Weg als Diener, bleibt seiner Linie treu mit liebendem Herz und dem Auftrag von seinem Vater. Der Menschensohn ist nicht gekommen, die Seelen der Menschen zu vernichten, sondern zu erretten. Das ist die liebende Handschrift Gottes. Und der Mensch gewordene Sohn Gottes, der diese Liebe des Vaters uns zeigt und vorlebt. In 1. Johannes 3, Vers 1 steht, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Diese Liebe kommt da zum Ausdruck. Dieser liebende Blick für Menschen, diesen Blick will Gott uns auch schenken. Es fällt mir leichter, wenn ich nicht so hochmütig unterwegs bin, wenn ich nicht auf andere so herabblicke und zumindest immer wieder versuche, die Menschen nicht so schnell zu verurteilen und nicht zu richten, sondern nach Gottes Gedanken ihnen zu begegnen. Oder es vielleicht noch besser versuche, sie gar nicht zu oder vor allen Dingen nicht zu verurteilen, sondern das einfach dem Schöpfer zu überlassen. In Liebe, mit gewinnendem Herzen, wie der Herr Jesus, auf andere Menschen zuzugehen und auch bei Ablehnung vielleicht nicht gleich zu Verurteilung, mit Verurteilung zu antworten, sondern mich selbst zurückzunehmen, aber ohne falsche Selbstverleugnung oder krankhaften Zwang, mich irgendwie in was reinzuschrumpfen, sondern wie Gott sich das wünscht, sich selber zurückzunehmen. Das ist mein Wunsch für die neue Woche, für dich und für mich, damit wir im Glauben wachsen und nach göttlichem Prinzip größer werden. Amen.